Wir hören auf die Epistel für diesen Sonntag aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2.
Christus hat für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt. Er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Halleluja! Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Halleluja!
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ehrlich gesagt, als ich den Psalm 23 vom Palmsonntag bis Ostermontag als roten Faden mit durch die Gottesdienste genommen habe, hatte ich nicht auf dem Schirm, dass ja der zweite Sonntag nach Ostern der Sonntag vom guten Hirten ist. Allerdings finde ich es im Nachhinein spannend. Eigentlich wusste ich es ja, aber ich habe es irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt. Spannend, aber deshalb, weil mit dem Predigttext, den wir heute hören, nochmal ein ganz anderer Aspekt dieses Themas, dieses Bildes zum Tragen kommt. Und ich lese den Predigttext auch aus dem 1. Petrusbrief, so wie die Epistel, aber aus dem Kapitel 5, die Verse 1 bis 4. Und da heißt es: Die Ältesten unter euch ermutige ich, der Mitälteste und Zeugen der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbar werden soll, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt, nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Nicht als die Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, also Jesus, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Soweit der Predigttext. Meine erste Reaktion immer wieder, wenn ich dieses Bild vom guten Hirten zum Psalm 23 lese, höre oder auch Worte aus Johannes 10 höre, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, da denke ich immer, Mann, wie gut, so einen zu haben. So einen guten Hirten. Gott als guten Hirten zu haben, der den Überblick hat, der den Weitblick hat, der den Einblick hat, was mein Leben und das Leben überhaupt angeht. Ein guter Hirte wie Jesus, der alles gibt, um uns das ewige Leben zu geben. Nicht nur, dass wir Tag für Tag versorgt sind, das auch. Aber eben auch über unsere Tage hinaus. Und doch ist da immer wieder, all die Jahre, die ich diesen Psalm jetzt schon höre und lese, immer wieder ist da auch diese zweite Reaktion, die sofort kommt und sich einstellt bei diesem schönen Bild, dieses etwas unwohle Gefühl, als Schaf einer Herde bezeichnet zu werden, ganz nett anzuschauen, aber letztlich doch ein bisschen dumm. Und da ich nach all den Jahren immer noch nicht frei davon bin und manch anderer hier vielleicht auch nicht, deswegen nochmal die Erinnerung daran, was wir wahrscheinlich schon ein paar Mal gehört haben, aber was es immer wieder sich zu erinnern gilt, nämlich dass Schafe durchaus sehr schlaue Tiere sind. Die können unter Tausenden die Stimme ihres Hirten heraushören. Ja, wir könnten das ausprobieren, wir könnten alle jetzt hier sein und kein Schaf würde kommen, bloß weil wir rufen. Aber wenn der Hirte rufen würde, sofort. Dann sind die auch noch sehr gut, insofern, dass sie sich gegenseitig Schutz und Wärme geben. Und das dann auch noch weitestgehend gewaltfrei und friedlich. Es gibt Herden, also ich meine jetzt Menschen, Völker. Da läuft das anders, wenn es darum geht, sich untereinander, voreinander zu schützen oder auch sich gegen andere zu schützen. Und das, was wir in den Nachrichten jetzt gerade hören, wie da miteinander umgegangen wird, um das eigene, ja, das ist einfach nur schrecklich. Doch diese netten, diese friedlichen und durchaus auf ihre Weise schlauen Tiere brauchen mehr, als sie sich von sich aus geben können. Denn sie sind ziemlich orientierungslos. Setzen Sie mal eine Ziege irgendwo aus, die findet wieder zurück nach Hause. Ein Schaf? Keine Chance. Schafe sind auch noch ziemlich schutzlose Tiere, dem Willen anderer wehrlos ausgeliefert. Und ich gebe zu, das ist dann eben kein so schmeichelhafter Vergleich. Andererseits, nüchtern betrachtet, da orientieren wir uns doch so als, ich sag mal, als Schafe ebenso ziemlich so von Grasbüschel zu Grasbüschel. Wir gehen einen Schritt und den nächsten Schritt unseres Lebens auf unserem Lebensweg und finden uns dann nicht selten an Stellen wieder, wo wir sagten, hey, hallo, da wollte ich nie hin. Und spätestens, wenn die Wogen von Krankheit und Sterben über uns direkt oder indirekt zusammenbrechen, merken wir, wie schutzlos wir auch letztlich sind. Auch wenn wir uns vorher noch so stark und gefühlt und aufgeführt haben. Aber nicht nur erst bei Krankheit und Tod. Wie oft geraten wir auch sonst in Situationen, in denen wir nicht mehr weiterkommen, in denen wir mit unserem Latein echt am Ende sind. Und auch wenn wir das lange Zeit vielleicht vorher gar nicht so gesehen haben, dann merken wir, ja, doch, wir brauchen einen guten Hirten. Wir brauchten ihn eigentlich schon immer. Wie gut, dass es ihn gibt und wie gut, dass wir nicht nur zu ihm zurückkehren können, sondern da, wo wir es vielleicht selber gar nicht mehr können, dass er uns nachgeht. Wie gut. Und genau da, an dieser Stelle, da setzt die Epistel und setzt die Evangeliumslesung aus 1. Petrus 2 und aus Johannes 10 an. Wir haben einen guten Hirten. Wir haben einen guten Hirten, der nicht nur davon redet, alles für uns zu geben. Wie manche Politiker, Führer, weiß ich nicht was, wer viel reden können und sagen können, was sie alles machen, sondern der es wirklich getan hat und tut, alles für uns gibt, damit das, was unser Leben bedroht und zerstört, eben nicht uns letztlich das Leben zerstören kann und wir letzten Endes eben doch verloren sind. Der sich bis zum Letzten für uns und unsere Rettung eingesetzt hat und auch weiter einsetzen wird. Und dann hören wir diesen 1. Petrus 5. Und diese Stelle geht noch mal einen Schritt weiter. Nämlich zu der Frage, wohin führt uns eigentlich dieser gute Hirte als seine Herde? Und wohin bringt uns die Nachfolge ihm nach in seinen Fußstapfen? Was wird denn aus uns? Und da ist es, denke ich, ganz wichtig, und zwar wirklich zu unterstreichen wichtig, wenn wir einen guten Hirten in Gott und mit Jesus haben, dann geht es eben nicht darum, uns, ja, dass wir dumme Schafe sind und bleiben, uns irgendwie dumm zu halten, was ja oftmals so die Unterstellung ist, wenn es um Glauben, um Religion geht, da sollen Menschen dumm und klein und unmündig gehalten werden. Nein, im Gegenteil. Mit ihm, mit Jesus auf dem Weg, mit Gott an unserer Seite, sollen wir unsere Lebensrichtung finden. Und in dem Stimmengewirr, was richtig und was wichtig ist, und meine Güte, wer sagt uns nicht alles, was richtig und was wichtig ist und wie es geht und wie nicht? In diesem tausendfachen Stimmengewirr von Angehörigen, Lehrern, von Medien, die Stimme rauszuhören, die wirklich sagt, wo es lang geht im Leben. Seine Stimme zu hören, damit wir lebensfähig werden und damit wir widerstandsfähig werden in dieser Welt gegen das, was bedroht und zerstört. Aber das dann eben, ja, dass wir dabei unsere beziehungsweise viel besser, dass wir seine Gutmütigkeit und Friedfertigkeit dabei nicht verlieren. Dass das so ist und wie das geht, das ist das, was der erste Petrusbrief in Kapitel 5 anspricht. Und hier kommt dann das Bild von der Herde, wie jedes Bild irgendwann an seine Grenze kommt, hier kommt das Bild von der Herde irgendwann auch an seine Grenze. Wir sollen nämlich in der Gemeinde mit Jesus und in seiner Nachfolge ihm nach miteinander eine mündige Herde werden. Und bei ihm und mit ihm sollen wir erleben, wie wir uns dazu gegenseitig helfen können. Dafür ist Gemeinde da. Dass wir in der Nachfolge in dieser Welt das leben, was Jesus gelebt hat und uns dazu gegenseitig befähigen. Und an dieser Stelle kommt dann diese komische Eingangssituation an der Tür ins Spiel. Durch welche Tür sind Sie eigentlich reingekommen? Na? Durch den Eingang? Rechts, okay. Also nicht durch den üblichen. Wer ist denn durch den Eingang für Heilige, Pastoren und andere Geistliche reingekommen? Okay, das waren ein paar. Und die anderen sind den anderen gegangen? Okay. Es ist ja schon ganz eigenartig, wie das in der Herde Jesu Christi so zugeht. Also, wir gehen nochmal in den Text. Da ist also Jesus, sagt Petrus, der Erzhirte. Und dann ist da sein Jünger und Apostel Petrus selbst. Und er hat wahrscheinlich die Gemeinden, an die er das schreibt, in dieser Region mitgegründet. Auf jeden Fall hat er sie in irgendeiner Weise mit aufgebaut. Und als Jünger und Apostel Jesu hat er auf jeden Fall eine Autorität und ist eine Persönlichkeit für die Gemeinde, gar keine Frage. Interessant ist, dass er das aber hier gar nicht groß rauskitzelt und raushebt, sondern er unterstreicht vielmehr, dass es in der Gemeinde Älteste gibt, die die Gemeinde leiten. Und er selbst sagt, da bin ich durchaus auf einer Ebene, ich bin der Mitälteste und als solcher dann auch Zeugen der Leiden Christi und ich nehme auch Anteil an der Herrlichkeit. Die Sache mit dem Jünger Jesu sein, da hat er ja nicht nur eine tolle Rolle gespielt. Das wissen die auch. Und er streicht aber, warum auch immer, eigentlich dieses Mitältestersein erstmal heraus. Und diese Ältesten in der Gemeinde, die sollen die Gemeinde weiden, leiten, für sie sorgen. Für ihr geistliches Wohl und Leben sich einsetzen, also selbst so etwas wie Hirten sein mit ihrem geistlichen Dienst in der Gemeinde. Wer von euch Ältesten ist durch die Tür für heilige Pastoren und andere Geistliche gekommen? Ja, ist richtig so. Gut. Aber dann wäre ja nochmal die Frage spannend, wer oder was verbirgt sich damals eigentlich hinter dem Begriff Ältester? Wer ist denn damit eigentlich gemeint? Beziehungsweise sogar Bischöfe. In den Pastoralbriefen werden die Ältesten auch als Bischöfe bezeichnet. Da stellen wir uns heute ganz was anderes drunter vor. Also die Ältesten sind so etwas wie die Zusammenkunft der Leitungspersonen der Gemeinde. Und manchmal macht es ja schon Sinn, sich auch nochmal eine andere Stelle anzugucken, wo wird denn an anderen Stellen im Neuen Testament von Ältesten geredet. Und ich habe mal den Epheserbrief mir daraufhin angeguckt, Kapitel 4. Ich lese mal ein paar Zeilen vor, weil da werden die Leitungspersonen noch etwas detaillierter aufgezählt. Da heißt es in Epheser 4, so hat Christus seine Gemeinde beschenkt. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten und die Evangelisten, genauso wie die Hirten und Lehrer, welche die Gemeinde leiten und im Glauben unterweisen. Welche die Gemeinde leiten und im Glauben unterweisen. Sie alle sollen die Heiligen für ihren Dienst ausrüsten. Sie alle, die Gemeindeleitung, so unterschiedlich wie sie sind, sollen die Heiligen für ihren Dienst ausrüsten, zurüsten. Damit die Gemeinde der Leib, die Herde, von Christus aufgebaut und vollendet wird. Die Apostel, das waren Menschen meist mit übergemeindlicher Autorität, die Gemeinden gründeten und begleiteten, so wie Petrus selbst oder wie auch Paulus und auch noch andere. Die Propheten im Neuen Testament, ganz ähnlich wie im Alten, hatten die Gabe zu spüren, was Gott den Gemeinden und den Gemeindegliedern hier und jetzt in ihrer Lebenssituation sagen möchte. Also die waren jetzt nicht irgendwelche Leute, die nur die Zukunft vorausgesagt haben, sondern die haben eigentlich eher Gottes Wort, Gottes Willen hineingesprochen in die jetzige Situation, was von Gott her gerade dran ist und was nicht. Evangelisten sind Menschen, die Fähigkeit haben, das Evangelium so zu verkündigen, dass andere da anfangen, Feuer zu fangen und merken, was Gott in Christus für sie getan hat, was die Liebe Gottes für sie ja bedeutet. Und Hirten? Hirten sind Menschen, die für das geistliche Wachstum meist von relativ überschaubaren Gruppen in der Gemeinde zuständig sind, um sie in ihrem geistlichen Leben, in ihrem Christsein voranzubringen und ihnen biblische Zusammenhänge, Glaubenszusammenhänge zu erklären. Die Aufgabe der Diakoninnen und Diakone, man muss immer beide Formen, männlich wie weiblich, dazu nehmen, ja, nicht nur die männlichen. Zu deren Aufgaben der Diakone gehörte Verwaltungsaufgaben und die Organisation der sozialen Dienste in den Gemeinden und meist auch im Umfeld der Gemeinde. Die Gemeinden haben sich nicht nur um ihre Leute gekümmert. Und das war also keine Ansammlung von Hauptamtlichen, sondern das waren zu weit über 90%, nur solche Leute wie Petrus und Paulus waren gewisserweise freigestellt und haben aber nebenbei durchaus auch noch gearbeitet, wo nötig. Aber es waren zu fast 100% Ehrenamtliche. Wenn man sich im Neuen Testament dann weiter umschaut, dann entdeckt man in den Paulusbriefen auch noch in anderen Zusammenhängen die Sache von Gaben und Aufgaben, wie das zusammenhängt, und zwar nicht nur in der Gemeindeleitung, sondern auch in der Gemeinde selber. Ich glaube, dieses Bild von der Gemeinde als Leib Christi, Christus das Haupt, wir seine Glieder, also seine Körperteile, mit denen er ganz unterschiedlich etwas anfangen will und kann, ist das bekannteste von diesen Bildern. Das Problem heute ist, ein großer Teil dieser verschiedenen Gaben, die ich eben gerade aufgezählt habe, wie sie im Neuen Testament stehen, für die Leitung der Gemeinde, lässt sich problemlos in die Dienstbeschreibung eines deutschen Pfarrers, einer deutschen Pfarrerin hineintun. Das ist eine Beschreibung, keine Klage. Wie gut, wie wichtig, wie nötig, wenn es anders ist. Wenn viele in der Gemeinde Leitungsaufgaben wahrnehmen, als Hirten und Leitungsaufgabe, und in der Nachfolge dem Erzhirten hinterher anderen helfen, genau das auch mehr und mehr, ja, ins Leben hineinzukriegen, Christus nachzufolgen, wie das geht. Je mehr Menschen das, was sie empfangen haben, an andere weitergeben, desto lebendiger wird die Gemeinde und desto größer ist das geistliche Wachstum. Qualitativ und dann wahrscheinlich auch quantitativ. Aber das ist eigentlich dann gar keine Frage, sondern höchstens eine Folge. Und da kommt die wichtige Frage in den Blick, worin bestehen denn dann also die Leitungsaufgaben der Ältesten mit ihren verschiedenen Gaben und Aufgaben der Gemeinde gegenüber? Und da wiederhole ich nochmal Epheser 4, Vers 12. Sie alle, also diese Leitungsleute, sie alle sollen die Heiligen, also euch, allesamt, wie wir hier sitzen, sollen die Heiligen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde, der Leib, die Herde von Christus aufgebaut und vollendet wird. Eine Gemeinde geistlich zu leiten, bedeutet dem Heiligen Geist bei allen Entscheidungen, die die Gemeinde betreffen, Platz einzuräumen. Es ist also keineswegs so, dass es irgendwie besonders geistliche Bereiche gibt, wie Gottesdienst, Bibel, Taufe und so weiter. Und dann gibt es so neutrale Sachen wie Bau und Personal und Finanzen und so weiter. Nein. Alles, was in der Gemeinde entschieden wird und zur Gemeinde gehört, hat eine geistliche Dimension von Gott her und möchte durch seinen Geist bestimmt und durchdrungen und geleitet sein. Das bedeutet übrigens das Wort heilig. Wer meint, Heilige sind ganz besonders tolle Leute, hat nicht verstanden, was Heilige meint. Heilige meint, heilig ist das, was zu Gott gehört, untrennbar. Und was von Gott her bestimmt und von Gott her, ja, gebraucht ist. Wer oder was zu Gott gehört, ist heilig. Ihr seid Heilige. Und deshalb sind auch, ja, Menschen, die jetzt hier reingekommen sind, bitte dazu eingeladen, diesen Eingang zu benutzen. Für Heilige, Pastoren und andere Geistliche. Und bitte macht das wenigstens, wenn ihr rausgeht, dass ihr diesen Eingang nehmt. Ganz wichtig. Es geht also beim Geistlichsein und es geht in der Gemeinde und erst recht beim Gemeindeleiten darum, wir wollen dem Heiligen Geist, dem Geist dieses guten Hirten, bei allem, was wir in der Gemeinde tun und lassen, Raum geben. Und wir wollen als Gemeindeleitung den Gemeindegliedern, allen Christinnen und Christen dabei helfen, diesem guten Hirten nachzufolgen und das, was an Liebe, an Barmherzigkeit, an Friedfertigkeit, an Wahrheit, an all dem, was von Christus in diese Welt gekommen ist, dazu wollen wir einander helfen, dass es in unserem Leben wächst, Frucht bringt, unser Denken, unser Reden, unser Tun bestimmt. Ein bisschen Zeit und Aufmerksamkeit noch für Geschichtsunterricht? Also, ja, gut aufpassen, Hedy. Geschichtsunterricht. In den ersten 3 Jahrhunderten, da war es so, dass sich die Gemeinden in Hausgemeinden getroffen haben, weil sie hatten ja noch keine Kirchen. Sie waren verfolgt, von der Öffentlichkeit nicht anerkannt. Und wenn sie sich versammelten als ganze Gemeinde, meistens an öffentlichen Plätzen. Und dann mit dem 4. Jahrhundert wurde im Römischen Reich der christliche Glaube Staatsreligion. Und da ging es los, dass sie anfingen, Kirchen zu bauen. Und dass dann Parochien eingerichtet wurden, Pfarrsprengel. Und ein Parochos, ein Pfarrer, ein Pfarrherr wurde eingesetzt. Der hatte die Aufgabe, Gottesdienst zu halten, die Unkundigen zu lehren, die Ordnung in der Gemeinde aufrechtzuerhalten. Und auf einmal war der Pfarrer Obrigkeit, Hirte. Und die im Neuen Testament noch als Heilige bezeichnet wurden, waren auf einmal unmündige Schafe. Das setzte sich fort. Im 9. Jahrhundert wurde dann noch der Pfarrbann eingeführt. Dieses System, dass ein Christ sich nur, bis hin zum Abendmahl, nur in der eigenen Pfarrei an den eigenen Pfarrer halten konnte und dort alles empfing, was nötig war, für das eigene Seelenheil. Die Reformation hat das Ganze zwar entzaubert, weil sie diesen Unterschied zwischen Laien, zwischen normalen Gemeindegliedern und Priestern aufgehoben hat, aber nur theoretisch. Denn de facto blieb es so, dass der Pfarrer Amtsträger war und damit Obrigkeit, mit Amtstracht, mit Amtssiegel und mit Amtshandlungen. Jetzt nochmal zurück ins Neue Testament. Ich sage das deswegen, Geschichtsunterricht, ich könnte es auch kürzer machen, aber will ich gar nicht. Weil, wenn wir wissen, wo wir heute stehen, dann ist es umso wichtiger, dass wir uns zurückbesinnen. Reformation hat kein Ende. Kirche muss weiter reformiert werden. Müssen wir uns nochmal aufs Neue Testament, wie Luther, zurückbesinnen. Es braucht in der Gemeinde Jesu unterschiedliche Gaben und Aufgaben. In der Gemeinde und auch in der Gemeindeleitung. Und alles zusammen ist nicht nur der Pfarrer macht die geistliche Leitung, die anderen das andere, sondern das ist etwas, wo wir gemeinsam auch geistliche Leitung haben. Und das Ganze, damit die Gemeinschaft der Heiligen vom Geist Gottes allesamt beschenkt, allesamt getauft, dass die zur Nachfolge zugerüstet werden. Das ist nicht nur Aufgabe des Pfarrers. Übrigens auch nicht nur der Ältesten. Zu diesem Ältestenkreis müsste man genauso die Kantorin, die Katechetin und die Kreise leiten, mit dazu nehmen, weil auch die leiten in der Gemeinde und haben ein gewisses Hirten- oder Lehramt, wo das weitergegeben wird. Die Gemeindeleitung, ein letztes Mal, ist dazu da, dass bei jedem Einzelnen wachsen kann, dass wir aus der Liebe Gottes heraus leben, Christus nachfolgen, geistlich wachsen. Martin Luther hat es das Priestertum aller Gläubigen genannt und hat sich dabei genau auf den 1. Petrusbrief zurückbezogen. 1. Petrus 2 steht auch, Leute, ihr habt vom Wort Gottes gekostet, habt selbst erlebt, wie gut der Herr dieser gute Hirte ist. Und zu ihm dürft ihr kommen. Er ist der lebendige Stein, den die Leute weggeworfen haben. Aber Gott hat ihn erwählt und in seinen Augen ist er kostbar. Deshalb lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus auferbauen. Dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen. Wie? Dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen und das darbringen, was der Heilige Geist in eurem Leben bewirkt hat, weil ihr zu Christus gehört. Großartig. Gemeinden sollen Jüngerschaftsschulen sein. Helfen, Nachfolger Jesus zu werden. Und an dieser Stelle ist die letzte Frage, wie geht das? Bitte nochmal kurz durchlüften, nochmal aufmachen. Ich habe mich nämlich gefragt, wie passiert das eigentlich, wie ist das bei mir passiert, dass ich hier bin, wo ich bin? Wie ist das bei meiner Frau gewesen? Wie ist das bei meinen Kindern? Wie sind die zu mündigen Christen geworden? Und ich merke immer wieder, wie das geht. Man hat in der Gemeinschaft das gemerkt, worum es beim Glauben geht, wie großartig die Liebe Gottes ist. Man hat angefangen für sich selber manchmal mit Startschwierigkeiten die Bibel zu lesen. Aber man hat sich auch ausgetauscht mit den anderen, man hat zusammen mit anderen Bibel gelesen, wie in der Kirche für Neugierige oder wie im Gesprächskreis, dem Glauben auf der Spur oder beim ökumenischen Bibellesen oder. Und in dem Austausch hat man selber sehr viel gelernt. Und alle, die ich jetzt kenne, die wirklich weitergekommen sind, haben das, was sie empfangen haben, an einer Stelle auch wieder weitergegeben. Und sind in dem Weitergeben wiederum gewachsen. Und so merkt man, dass man da, wo man viel empfängt, auch viel weitergeben kann. Wo es Gaben gibt, dass daraus Aufgaben erwachsen in der Gemeinde. Und dass da eine unglaubliche Dynamik reinkommt und nicht, dass einige Aktive gibt, die es kapiert haben und die anderen dürfen halt mitmachen. Nein, jeder mit seiner Gabe an seiner Stelle, ganz unterschiedlich und doch alle zusammen. Und das ist das, was das Geheimnis der Herde vom guten Hirten ist. Wo es Leitung gibt, wo es verschiedene Aufgaben gibt, aber wo alle gefragt sind und alle wichtig, darin zu wachsen. Eine mündige Herde Gottes zu werden. Und das wünsche ich mir, dass wir da weiter auf dem Weg bleiben und noch viel mehr kommen. Also nicht nur Menschen kommen, wir weiter auf diesem Weg auch kommen. Und gemeinsam Gott zur Ehre, Gottes Gemeinde in der Nachfolge Jesu leben. Gott segne uns. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Einsatz, entschuldige, weil ich gerade noch mal gucke. Ich sehe euch aus Syrien gerade noch. Aus der Ecke. Ihr kommt von wo? Aus Persien. Genau. Entschuldigt. Aber eben ich die Ecke noch mal und es läuft ja ganz ganz viel. Ich finde das so wichtig, dass wir in diesem ganzen Wahnsinn, der läuft, dass wir wissen, wo ist die Stimme, auf die wir auch hören. Und zwar als Richtungsweisung, aber auch um getröstet zu werden, um zu wissen, wer uns hält, wer uns führt, aber auch, wohin wir selber zu gehen haben. Das gilt für das Leben in der Gemeinde, das gilt aber genauso in solchen Situationen, ob in Afrika, wo auch immer. Gott segne euch. Amen.